Kapitel 9 und 10 – Die Bluthochzeit. Am nächsten Morgen erwachte Mark neben Mario. Er schaute ihn an und streichelte seine Wange. »Guten Morgen, Mark. Werde ich wieder rausgeschmissen?« fragte Mario neugierig. »Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich liebe Jack, aber die letzte Nacht war auch sehr schön. Nächste Woche ist die Hochzeit. Soll ich Jack noch heiraten?« »Das musst du wissen, Mark. Du liebst ihn wirklich.« »Doch ich möchte dein Herz erobern. Trenn dich von ihm.« »Das kann ich nicht.« »Du liebst ihn doch gar nicht wirklich. Trenn dich von ihm«, schrie Mario wütend. In diesem Moment erwachte Sebastian in den Armen von Jack. Beide schauten sich an und küssten sich. Plötzlich hörten sie Getrampel und Gepolter. Jack und Sebastian sprangen auf, als Mark und Mario am Fuße der Treppe ankamen. Mark wollte Mario gerade rausschmeißen, als beide ins Wohnzimmer blickten und in Jacks und Sebastians Augen starrten. Wortlos zog Sebastian sich an und verließ das Haus. Kurz darauf ging auch Mario davon. »Jack, was hast du getan?« fragte Mark mit trauriger Stimme. »Ich? Ich bin mit meinem Kollegen im Bett gelandet. Okay, er auf der Couch. Du hast aber zum zweiten Mal mit deinem Trauzeugen geschlafen. Du hast gesagt, du hast ihn ausgeladen und jetzt so etwas. Was ist nur mit dir los?« fragte Jack nachdenklich. Mark begann zu weinen, als ihm bewusst wurde, welchen Fehler er begangen hatte. Schnell lief er zu Jack und küsste ihn innig. Jack schob Mark jedoch zurück. Er fühlte sich elend und betrogen. Mark war traurig und ging apathisch in die Küche. Er öffnete ein Schubfach und holte ein Messer heraus. Jack sah das Geschehen und rannte zu Mark. »Tu das nicht, ich liebe dich doch«, sagte Jack ängstlich, bevor er Mark küsste. Mark legte das Messer beiseite und dann gingen beide ins Schlafzimmer. 3 Tage später. Rebecca Richter kam aus Australien wieder zurück. Am Flughafen wurde sie bereits von ihrem Assistenten Robin Schulze empfangen. »Robin, was hast du rausbekommen?« »Rebecca, ich schlafe doch nicht mit ihm, nur um etwas für dich herauszufinden. Du bist krank.« »Gib mir den Schlüssel, ich fahre«, sagte Rebecca wütend. Robin schmiss seiner Chefin die Autoschlüssel zu und dann verließen sie das Flughafengebäude. Schnellen Schritts ging Rebecca zu dem Wagen. Sie öffnete das Auto und dann steckte sie den Schlüssel ins Schloss. Als Rebecca bemerkte, dass Robin sich vor dem Gebäude mit jemandem unterhielt, öffnete sie das Fenster. »Robin, beeile dich mal, sonst fahr ich los.« »Ich komme gleich«, sagte Robin, als er sich verabschiedete und dann auf das Auto zuging. In diesem Moment betätigte Rebecca den Autoschlüssel und das Auto explodierte. Die Wucht der Explosion war so stark, dass Robin nach hinten geschleudert wurde und Fensterscheiben des Flughafens zu Bruch gingen. 20 Minuten später fuhr Jack zur Dienststelle. Er wunderte sich, dass alle Straßen vom Flughafen weg und zum Flughafen hin gesperrt waren. Er schaltete das Radio ein. »Soeben erfuhren wir von einem Anschlag am Flughafen Tegel. Auf dem Parkplatz vor dem Gebäude explodierte ein Auto. Ersten Berichten zur Folge handelt es sich bei dem Auto um den Dienstwagen des Journalisten Robin S. vom Tagesspiegel. Robin S. holte seine Chefin, die Journalistin Rebecca R., vom Flughafen ab. Laut Augenzeugen kam es im Gebäude zu einem Streit der beiden. Robin S. übergab seine Autoschlüssel an Frau R., die daraufhin ins Auto einstieg und die Zündung betätigte. Augenzeugen gehen davon aus, dass Robin S. Rebecca R. umgebracht hat und dem organisierten Verbrechen angehört. Wie viele Tote und Verletzte es bisher gibt, können wir noch nicht bekannt geben. Sobald wir mehr Informationen haben, halten wir sie natürlich auf dem Laufenden. Ach du Scheiße, quetschte Jack durch die Lippen. 3 Stunden später erreichte Jack die Dienststelle. Jack, hast du das vom Flughafen gehört? Fragte Benjamin, als Jack ins Büro hineintrat. Ja, schreckliche Sache. War das diese Organisation? Ich weiß es nicht. Es soll ihr Assistent gewesen sein. Was für ein Geheimnis hast du nur? Fragte Benjamin ängstlich. »Ich habe kein Geheimnis. Ich weiß nicht, was die alle von mir wollen. Ich habe nichts gemacht. Gottverdammte Scheiße!« schrie Jack wütend, bevor er das Büro verließ. Er rannte dabei an Sabrina vorbei, die gerade ins Büro hereinkam. Plötzlich wurde Sabrina schwindelig. Sie stützte sich am Tisch ab. »Biene, was ist denn nur mit dir los? Du sollst doch zum Arzt«, sagte Benjamin besorgt. In diesem Moment brach Sabrina bewusstlos zu Boden. Benjamin sprang auf und nahm sie in den Arm. »Hilfe! Ich brauche hier Hilfe! Holt doch einen Arzt!« schrie er besorgt durch die Gänge der Dienststelle. Am nächsten Tag. Sabrina Krämer erwachte im Krankenhaus, als plötzlich die Tür aufging und der Chefarzt Professor Dr. Kohlberg ins Zimmer trat. »Guten Morgen, Frau Krämer. Wie fühlen Sie sich?«, fragte der Arzt besorgt. »Herr Doktor, was ist mit mir passiert?«, fragte Sabrina ängstlich. 2 Stunden später. Benjamin Mahler fuhr besorgt in die Berliner Charité. Seit gestern Mittag liegt seine Freundin in der Klinik. Er möchte sie besuchen und verwöhnen. »Hi Biene, wie geht es dir?«, fragte Benjamin beim Betreten des Zimmers. »Mir geht es gut, Ben. Hol mich hier raus. Ich will hier einfach nur weg«, sagte Sabrina mit einem spöttischen Unterton. Schnell lief Benjamin zum Schwesternzimmer und holte die nötigen Papiere. Kurz darauf verließ er mit Sabrina die Charité. Schnell fuhr Benjamin mit Sabrina nach Hause. Zur selben Zeit erreichte Jake nach dem Einkaufen sein Haus. Er parkte seinen Wagen und holte die Einkäufe aus dem Kofferraum. Schnellen Schritts ging er zur Tür und schloss mit der freien Hand die Tür auf. Drinnen stellte er seine Einkäufe auf der Arbeitsfläche in der Küche ab. Plötzlich klingelte sein Handy. Er griff danach und ging direkt ran. »Stone, was gibt's?« »Hi Jake, ich bin es, Eddie. Rainer und ich kommen morgen schon nach Berlin. Könnten wir eventuell bei euch nächtigen?«, fragte Eddie. »Ja, kein Problem, ich schick dir die Adresse per WhatsApp.« »Danke, bis morgen dann. Übermorgen wird endlich Hochzeit gefeiert.« »Oder fällt die aus?«, fragte Eddie neugierig. »Nein, sie fällt nicht aus. Wir heiraten noch immer am Mittwoch. Ich wünsche dir einen schönen Tag.« Nun beendete Eddie Meiser das Gespräch. Plötzlich klingelte es an der Tür. »Bin ich heute aber wichtig«, dachte Jack, als er zur Tür ging. Er öffnete diese, als ein junger Mann davor stand. »Ja bitte, wie kann ich helfen?«, fragte Jack, den jungen Mann mit seinen blonden Haaren und seinen blauen Augen. »Guten Tag, sind Sie Mr. Stone?«, fragte der junge Mann schüchtern und mit einem leicht gesenkten Blick. »Ja, der bin ich. Wie kann ich helfen?«, antwortete Jack leicht genervt. »Ich wollte Sie kennenlernen. Uns verbindet etwas«, reagierte der junge Mann forsch. Da Jack sehr neugierig auf den jungen Mann war, bat er ihn ins Haus. Zusammen gingen sie in das Wohnzimmer. Der junge Mann setzte sich auf die Couch. Jack lief schnell in die Küche und holte ein Glas. Kurz darauf schenkte er dem Besucher Cola ein und übergab das Glas an ihn. Hastig nahm er einen kräftigen Schluck. Jack stellte die Flasche auf den Tisch und dann setzte er sich in den weißen Ledersessel. »Da hat ja jemand Durst. Wie kann ich nun helfen? Vor allem möchte ich gerne wissen, was uns verbinden könnte«, fragte Jack sehr neugierig. »Ich heiße Tobias Quaul und ich bin 17 Jahre alt. Ich muss Ihnen meine Geschichte erzählen«, sagte Tobias schüchtern. »Du hast hier angerufen und du wolltest unbedingt zu meiner Hochzeit.« »Wieso?«, fragte Jack bestimmend. »Sie müssen erst meine Geschichte hören.« »Dann erzähl. Ich möchte wissen, was ein 17-Jähriger von einem 35-jährigen Mann wie mir möchte.« 17 Jahre zuvor. Marie Peller kam nach einem Aufenthalt in den USA wieder zurück in die Heimat nach Aschersleben. Sie gab nach einem Jahr ihren Beruf als Au-pair-Mädchen auf. Endlich in ihrer Heimat angekommen, begegnete sie ihrer großen Jugendliebe. Nach einem Fehler, der ihr Leben und das der Jugendliebe durcheinander brachte, wollte sie sich bei ihm entschuldigen. Nach einem romantischen Abend verbrachten sie die Nacht zusammen. Nach 2 Monaten erfuhr Marie, dass sie schwanger war und es nur einen Vater für das Kind geben kann. Es war ihre Jugendliebe. Unter Schock stehend verließ sie Hals über Kopf die Stadt. Maries beste Freundin riet ihr zur Abtreibung, doch Marie wollte das Kind behalten. Da jeder sie dazu drängte, das Ungeborene abzutreiben, verließ sie letztendlich das Land. Sie wanderte aus und fing in Neuseeland ein neues Leben an. Vor 5 Jahren. Marie und ihr Sohn Tobias liebten das Leben in Neuseeland. Eines Tages lernte Marie den muskulösen Soldaten Jonathan Quaul kennen. Sie verliebte sich in ihn und dann heirateten sie. Tobias war gerade 12 Jahre alt und mitten in der Pubertät. Er begann gegen alle Vorsätze zu rebellieren. Marie und Jonathan stritten sich immer wieder wegen ihm. Tobias spielte seine Eltern gegeneinander aus, was schließlich zur Trennung führte. Kurz darauf zog Tobias mit seinem Stiefvater nach New York und seine Mutter blieb in Neuseeland zurück. Er führte ein behutsames Leben bei seinem Stiefvater. Eines Tages kam Jonathan von der Arbeit nach Hause und dann fand er einen Brief in seinem Briefkasten. Er nahm ihn heraus und begann zu lesen. Nachdem er fertig war, ging er hinauf in sein Apartment und dort verschloss er den Brief in seinem Tresor. Schnell ging er ins Schlafzimmer und dann holte er neue Kleidung aus dem Schrank. Mit dieser Kleidung ging er nun in Richtung des Badezimmers. Er öffnete die Tür und geschockt sah er seinen pubertierenden Sohn nackt im Badezimmer stehen. Schnell schloss er die Tür. Kurz darauf kam Tobias mit einem Handtuch um die Hüften aus dem Badezimmer. »Sorry, Dad, ich hatte vergessen abzuschließen.« »Es ist ja nicht deine Schuld, Tobi. Ich hätte anklopfen sollen«, erwiderte Jonathan mit einem hochroten Kopf. Verlegen ging Jonathan an Tobias vorbei ins Badezimmer. Er schloss die Tür und schloss diese dann ab. Er entledigte sich seiner Kleidung und stellte sich unter die Dusche. Vor einem Jahr kam Jonathan nach der Arbeit wieder zu Hause an. Er öffnete den Briefkasten und entnahm einen neuen Brief. Auf dem Absender stand ein Frauenname. Er nahm ihn mit in die Wohnung und dann begann er nach dem Öffnen zu lesen. Geschockt und wütend schmiss er den Brief in die Ecke. Er griff zu einem Glas und schenkte sich Cognac ein. Er trank das Glas mit einem Ruck leer und dann schmiss er das Glas gegen die Wand. Er rannte ins Schlafzimmer und dann nahm er seine frische Kleidung aus dem Schrank. Schnell begab er sich zum Badezimmer, als er Geräusche aus dem Zimmer von Tobias hörte. Er öffnete die Tür und geschockt und verlegen sah er Tobias beim Masturbieren. Schnell schloss er die Tür wieder und dann ging er ins Badezimmer. Er schloss die Tür zu und dann stellte er sich unter die Dusche. Das Wasser floss über sein schwarzes Haar und tropfte an seinem Kinn zu Boden. Er stellte sich das Wasser noch etwas heißer ein. Wieder flossen die Wasserstrahlen an seinem schwarzen, muskulösen Körper zu Boden. Immer wieder gingen ihm die Worte der Briefe durch den Kopf. Plötzlich kam ihm sein nackter Sohn wieder in den Sinn. Er merkte, dass er seinem Sohn kurz vorher auf den Penis geschaut hatte. In diesem Moment spürte Jonathan eine Erektion zwischen seinen Beinen. Am Abend dieses Tages vor einem Jahr legte sich Tobias wie immer etwas früher schlafen. Er schlief schnell ein und versank in seinen Träumen. Er träumte von seiner glücklichen Familie und seiner Freundin. In seinem Traum saßen Jennifer und Tobias auf einer Wiese. Sie küssten sich und legten sich dann nebeneinander. Es war Sommer und so zogen sie sich bis auf die Badekleidung aus. In diesem Moment bemerkte Tobias seine Erektion. Etwas stutzig, da er in seinem Traum keine Erektion hatte, wachte er auf. Unter seiner Decke bewegte sich etwas. Erschrocken schmiss er die Decke beiseite und dann sah er seinen eigenen Stiefvater. Jonathan war splitterfasernackt. Er legte eine Hand auf Tobias Mund. »Tobi, es tut mir leid. Du machst mich schon seit ein paar Monaten verrückt, wenn du immer nackt durch die Wohnung rennst. Verzeih mir«, sagte Jonathan, bevor er Tobias kräftig auf das Bett drückte und ihn dann vergewaltigte. Tobias versuchte sich zu wehren, aber er war zu schwach. Er ließ alles über sich ergehen. Tränen rannen ihm die Wangen hinunter. »Tobias, das tut mir sehr leid. Was kann ich aber nun tun?«, fragte Jack bedrückt. »Mr. Stone, Sie können nichts tun. Ich muss damit alleine klarkommen. Aber die Geschichte ist ja noch nicht vorbei.« »Tobias, dann sag mir, was stand in den Briefen?«, sagte Jack neugierig. »Mr. Stone, diese Briefe sind die Verbindung zwischen Ihnen und mir. In den Briefen stand das...« erwiderte Tobias, als die Tür aufging und Mark hereinkam. »Hi, Schatz. Ach, wir haben Besuch.« »Wer sind Sie denn?«, fragte Mark neugierig. »Schönen guten Tag, ich bin Tobias Quaul. Wir haben miteinander telefoniert.« »Hallo, ich bin Mark König. Wo wollen Sie nächtigen, Tobias?«, fragte Mark sehr bestimmend. »In einem Hotel, dachte ich«, erwiderte Tobias. Zur selben Zeit in der Aschersleber Polizeidienststelle. Der junge Hauptkommissar Eddie Meiser kam von einem Außeneinsatz zurück. Er stellte seinen Dienstwagen vor der Tür ab und dann ging er ins Gebäude. Er lief den langen Flur entlang, bis er schließlich im Büro seines besten Freundes und Vorgesetzten Rainer Keller ankam. »Hi Rainer, wir müssen los. Bist du fertig?« »Hi Eddie, ich bin gleich soweit. Ich muss nur noch diese E-Mail rausschicken«, erwiderte Rainer Keller, als er auf dem Laptop seine E-Mail fertig schrieb. »Rainer, du schickst eine Mail an die Zentrale? X hat uns doch bereits gefragt, ob wir wieder im Team sind, und wir haben zugestimmt«, sagte Eddie, als er um den Schreibtisch von Rainer ging und auf das Display des Laptops schaute. »Ich weiß aber, mein Sohn. Er ist noch so jung.« »Rainer, er ist 14. Was ist denn mit ihm?« »Eddie, er ist in der Pubertät und vor kurzem kam ich etwas früher nach Hause. Meine Frau war noch auf Arbeit. Ich ging deshalb erstmal duschen. Mit einem Handtuch um den Hüften verließ ich das Badezimmer, als ich Geräusche aus dem Zimmer meines Sohnes hörte. Leise schlich ich zur Tür und dann öffnete ich diese. Da sah ich meinen Sohn. Er hatte gerade Geschlechtsverkehr mit seiner Freundin. Ich schloss schnell die Tür. Ich war erschrocken, Eddie. Mein Junge ist doch noch so jung, antwortete Rainer. Ach Rainer, mach dir nichts draus. Die Jugend von heute wird halt sexuell immer jünger. Du bist 34 Jahre alt, da hast du doch noch viel Zeit mit deinem Sohn. Ich bin 28 Jahre und meine Freundin ist im 6. Monat schwanger. Trotzdem haben wir uns der Sache versprochen. Wir müssen diesen Fall lösen und wir brauchen jeden Agent dafür. Jetzt müssen wir aber los, sagte Eddie. Kurz darauf verließen Eddie und Rainer die Dienststelle. Sie stiegen in den Dienstwagen und dann fuhren sie los. Kurze Zeit später ging Tobias ins Badezimmer, um sich das Gesicht zu waschen, als Mark an die Tür klopfte und dann das Badezimmer betrat. »Tobias, hast du Jack alles erzählt?« »Nein, ich war noch nicht fertig, als sie nach Hause kam. Ich kann ihm noch nicht alles erzählen.« »Du musst es ihm erzählen. Die jetzigen Zeiten sind finster und Jack braucht Hoffnung und nur du kannst ihm diese Hoffnung geben,« antwortete Mark. »Ich weiß, das würde aber alles verändern.« Jetzt aber zu einem anderen Thema. Was habt ihr denn als Hochzeitssong ausgesucht? Fragte Tobias ganz aufgeregt und neugierig. Jack hat den Song gewählt. Es ist Sia mit Unstoppable. Ich wollte eher was Romantischeres, wie Max Giesinger mit 80 Millionen. Was meinst du? Mark, wir können es ja so machen. Ich suche einen Titel aus und überrasche euch damit. Das ist dann mein Hochzeitsgeschenk für euch beide, antwortete Tobias. Das klingt toll, so machen wir es. Du musst aber Jack die Wahrheit sagen. Eine Stunde später. Tim lag neben Manuel im Bett, als plötzlich das Handy klingelte. Tim griff zu seinem Handy und dann nahm er das Gespräch entgegen. »Ja, hier Krämer, was gibt's?« fragte Tim. »Hi Tim, ich bin es Benjamin. Ich halte es nicht aus, ich muss dir unbedingt etwas sagen. Ihr müsst sofort herkommen,« sagte Benjamin aufgeregt. »Ben, wir reden übermorgen bei der Hochzeit. Heute gehen wir nicht mehr raus. Wir sehen uns übermorgen. Bis dann,« sagte Tim selbstbewusst, bevor er auflegte. »Tim, was wollte Benjamin von dir?« fragte Manuel seinen Partner. »Irgendwas wollte er mir erzählen, aber ich will jetzt nichts wissen,« antwortete Tim, bevor er Manuel innig küsste. 2 Stunden später. Mark, Tobias und Jack spielten im Wohnzimmer eine Runde Monopoly. Tobias war kurz vor dem Sieg, als es plötzlich an der Tür klingelte. Jack sprang auf und dann ging er zur Tür. Er öffnete sie und dann blickte er in die Augen von Eddie Meiser und Rainer Keller. »Hi, ihr beiden, kommt rein!« Nach der Begrüßung betraten Eddie und Rainer das Haus und Jack schloss die Tür. Am nächsten Tag. Der wütende Mario Schalle lief durch die Stadt auf der Suche nach einem Waffenladen. Als er endlich einen gefunden hatte, betrat er den Laden. »Schönen guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?« fragte der Verkäufer. »Ich brauche eine 9mm Handfeuerwaffe.« »Haben Sie eine da?« fragte Mario dem Verkäufer. »Ich habe eine da. Für rund 1.000 Euro gehört sie Ihnen.« »Okay, ich nehme sie.« Nun bezahlte Mario die Waffe und dann steckte er sie ein. Am Abend vor der Hochzeit. Jack und Mark lagen zusammen im Bett und sprachen über die Hochzeit. »Mark, ich weiß nicht, ob ich alles habe. Ich habe so lange gegen die Organisation gekämpft, aber ich glaube, dass der Banküberfall und die Geiselnahme nicht das Ende waren. Die planen bestimmt noch etwas Größeres. Sollen wir wirklich heiraten?« fragte Jack. »Jack, vertrau mir. Wir heiraten und dann kümmern wir uns um die Organisation. Es wird alles gut,« sagte Mark. 5 Stunden vor der Hochzeit. Benjamin machte sich im Schlafzimmer vor dem Spiegel fertig, als Sabrina das Schlafzimmer betrat. »Ben, du siehst gut aus. Hast du deine Rede als Trauzeuge schon fertig?« fragte Sabrina. »Biene, die Rede ist fertig. Aber was verbirgst du?« »Was hat der Arzt gesagt?« erwiderte Benjamin. »Das brauchst du nicht wissen. Es ist alles in Ordnung. Wir müssen jetzt los,« antwortete Sabrina. Kurz darauf begaben sich Jack, Mark, Tobias, Eddie und Rainer zum Trauungsort. Dort angekommen, begrüßten sie die Gäste. »Hallo, Mr. Stone, vielen Dank für die Einladung,« sagte eine Stimme zu Jack. »Hallo, Kommissar Schilling, nennen Sie mich einfach Jack.« »Und Sie, ich meine du, kannst mich Peter nennen,« sagte Peter Schilling. »Jack, hier ist ein Paket angekommen. Wo soll das hin?« fragte Thomas, Jacks Cousin aus München. »Gib mir das Paket, Thomas. Ich finde schon einen Platz dafür,« sagte Jack, als er das Paket entgegennahm. Mit dem Paket ging Jack in den Trauungssaal und dann stellte er das Paket zu den anderen. Zur selben Zeit zogen Eddie und Rainer den nervösen Mark in einen Nebenraum. »Eddie, Rainer, was ist denn los?« fragte Mark etwas aufgebracht. »Mark, wir brauchen dich. X hat dich sicherlich auch schon angerufen. Uns steht ein Krieg bevor, den wir kaum bestehen können. Wir brauchen jeden Agent dafür, sagte Eddie selbstbewusst. Genau. Eddie und ich sind schon im Team und wir brauchen die Besten der Besten. Du gehörst zu ihnen und wir brauchen deine Erfahrung. Glaubst du immer noch, dass du Jack einfach so getroffen hast? Du wurdest auf ihn angesetzt und nun brauchen wir dich ein letztes Mal. Tritt unserem Team bei, Mark, sagte Rainer. Ich werde erst heiraten, danach schauen wir weiter. Und jetzt Schluss damit. Heute wird geheiratet, antwortete Mark energisch. In diesem Moment kamen Tim und Manuel sowie Benjamin und Sabrina am Trauungsort an. Sie stiegen aus ihren Autos und dann gingen sie zum Eingang, als Tim Benjamin zurückhielt. Manuel ging in der Zwischenzeit mit Sabrina zum Eingang. »Ben, was wird hier gespielt? Was wolltest du vorgestern?«, fragte Tim wütend. »Tim, deine Mutter ist vor einigen Tagen zusammengebrochen. Sie lag im Krankenhaus und nun will sie mir nicht sagen, was beim Arzt rauskam. Irgendetwas stimmt nicht und ich kann einfach nicht herausfinden, was es ist. Rede du doch mal mit ihr«, sagte Benjamin mit beängstigender Stimme. »Ich rede mit ihr, aber erst nach der Trauung auf der Feier. Solange muss das noch warten. Wo ist eigentlich deine Dienstwaffe?« »Die hat Sabrina in ihrer Handtasche. Ich sollte nicht mit Waffe am Altar stehen.« »Das kann ich verstehen. Manuel hat mir seine Waffe auch gegeben, weil er ja den anderen Trauzeugen mimt. Ich würde ja zu gerne wissen, was der alte Trauzeuge Mario Schaller heute so macht«, antwortete Tim zu Benjamin, bevor beide in das Gebäude gingen. Eine Stunde vor der Zeremonie. Mario machte sich noch immer wütend über die Abfuhr von Mark auf den Weg zur Hochzeit, als es an der Tür klingelte. Er öffnete die Tür und dann blickte er auf ein am Boden liegendes Handy. Er nahm es an sich und dann begann es zu klingeln. Er schaute nervös auf das Display und dann ging er ran. »Hallo?« »Einen schönen guten Tag, Herr Schalle. Sie kennen mich nicht, aber wir kennen Sie. Wollen Sie ein Teil der Organisation werden?« »Das wollen Sie mit Sicherheit.« Jack nahm ein Geschenk entgegen. »Es ist eine Bombe. Sie können nun alle sterben lassen oder Sie retten alle. Die Wahl liegt bei Ihnen. Die Zeit tickt.« »Tick, tack, tick, tack«, sagte eine mysteriöse Stimme, bevor das Gespräch abbrach. In diesem Moment ging Mario noch einmal das ganze Geschehene durch den Kopf, bevor er die Wohnung verließ. 30 Minuten vor der Trauung lief Mark nervös durch das Gebäude. Er lief die Treppen hinauf und wieder hinunter. Nach 5 Minuten fand er endlich Tobias in einem kleinen Raum stehen. »Tobias, endlich habe ich dich gefunden. Ich muss mit dir reden.« »Muss das jetzt sein, Mark? Ich muss zu...« sagte Tobias nervös. »Ich weiß, Tobi, aber du darfst ihm das heute nicht erzählen. Ich bitte dich, fahr wieder nach Hause. Zerstör nicht seine Zukunft. Die Finsternis wird größer und Jake braucht einen freien Kopf. Tu mir bitte diesen Gefallen«, sagte Mark ängstlich. »Okay, ich werde fahren. Ich komme aber wieder. Ich möchte einen Platz in Jacks Leben. Wegen dem Song habe ich dem Standesbeamten Bescheid gegeben. Er spielt den Song nachher ab. Ich wünsche euch viel Glück. Mark, du bist der Beste für Jack. Er hat dich verdient«, sagte Tobias traurig, bevor er den Raum verließ. Mark ging zum Fenster und dann sah er, wie Tobias in ein Taxi stieg und dann davonfuhr. Nun versammelten sich die Gäste, Freunde, Trauzeugen und Familienangehörige im Trauungssaal. Sie nahmen Platz und alles wartete auf Jack. Eine Etage darüber lief Jack nervös durch das Zimmer. »Jack, bist du soweit?«, fragte Jacks Vater Frank. »Dad, ich habe ein ungutes Gefühl. Soll ich das wirklich machen? Ich habe in den letzten Monaten so viel Tod gesehen und ich will nicht, dass hier heute alles tödlich endet«, sagte Jack ängstlich. »Komm, mein Sohn, wir schaffen es«, sagte Frank zuversichtlich, bevor er mit seinem Sohn hinunterging. Zur selben Zeit im Trauungssaal. »Sehr geehrte Gäste, Freunde und Familienangehörige, heute haben wir uns hier versammelt, um die liebenden Mark König und Jack Stone zu trauen. Mark König ist bereits hier und nun erheben Sie sich bitte. Hier ist Jack Stone. Die Musik hat Tobias Quaul ausgesucht, also Musik ab«, sagte der Standesbeamte, als Jack mit seinem Vater in den Saal trat. Langsam ging er den Gang entlang. Alle schauten ihn an und dann erreichte er das Pult. Er stand neben Mark und war glücklich. »Nun können wir beginnen. Dieser Tag ist etwas ganz Besonderes für die zwei Liebenden und deren Angehörigen. Wir haben uns hier versammelt, um Mark König und Jack Stone zu vermählen. Wie mir Jack Stone vorher bereits gesagt hat, soll ich nicht zu viel erzählen und soll zur Sache kommen, sagte der Standesbeamte, als alle begannen zu lachen. Ich möchte mich daran halten und so frage ich Sie, Mark. Möchten Sie den hier angetrauten Jack Stone zum Mann nehmen und ihn lieben und ehren in guten wie in schlechten Zeiten? So antworten Sie mit Ja, ich will. Ja, ich will dich lieben und ehren in guten und in schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet, antwortete Mark. Und nun Sie, Jack Stone, möchten Sie den hier angetrauten Mark König zum Mann nehmen und ihn lieben und ehren in guten wie in schlechten Zeiten? Ja, ich will dich lieben und ehren, bis dass der Tod uns scheidet, unterbrach Jack aufgeregt den Standesbeamten. Alle begannen zu lachen. Okay, dann haben wir diesen Teil geschafft. Wenn jemand etwas gegen diese Trauung einzuwenden hat, dann soll er jetzt sprechen oder für immer schweigen, fragte der Standesbeamte in den Saal. In diesem Moment betrat Mario Schalle mit einer Waffe den Raum. Und wie ich etwas dagegen habe. Mark wird dich niemals lieben, Jack. Er liebt nur mich, aber das will er sich nicht eingestehen und deshalb tut er so, dass er dich liebt. Wenn ich ihn nicht haben kann, dann soll ihn niemand bekommen, schrie Mario wütend, als er seine Waffe auf Mark richtete und abdrückte. Schreie durchströmten den Saal, als alle einen dumpfen Aufschlag hörten. Schnell griff Sabrina in ihre Handtasche und dann zückte sie die Dienstwaffe von Benjamin und drückte ab. »Was passiert hier? Ich darf nicht sterben«, sagte der verwundete Mario, bevor er zusammenbrach und starb. In diesem Moment realisierte Sabrina den am Boden liegenden Benjamin. Schnell lief sie zu ihm und hielt ihn im Arm. Die Angehörigen rannten verwirrt durch den Saal. »Ruhe! Seid mal alle still!«, schrie Jack ganz laut. Langsam ging Jack zu den Geschenken. Er blickte auf sie hinab und dann öffnete er das größte Geschenk. »Es ist eine Bombe! Alle raus hier!«, schrie Jack aufgeregt. »Schnell, alle hier entlang«, schrie Peter Schilling, als er die Gäste und Angehörigen aus dem Saal begleitete. Tim und Manuel trugen Sabrina und den verletzten Benjamin ins Freie. Als alle herausgebracht wurden, rannten auch Jack, Mark und der Standesbeamte heraus. »Hiermit erkläre ich Sie beide zu Eheleuten. Sie dürfen jetzt die Ringe anstecken«, sagte der Standesbeamte, als die drei hinausrannten. »Scheiße, die Ringe«, schrie Jack, bevor er wieder zurücklief. »Jack, bleib hier«, schrie Mark seinem Mann hinterher. Schnell lief Jack wieder zurück. Mark wurde vom Standesbeamten zurückgehalten. Als Jack die Ringe fand, rannte er wieder hinaus. Dabei bemerkte Jack, dass die Leiche von Mario verschwunden war, als die Bombe explodierte. Trümmer flogen durch die Luft und viele wurden verletzt oder starben. Mit letzter Kraft kam Jack aus dem Trümmerhaus gerannt. »Jack, hier ist absolutes Chaos«, sagte Peter Schilling. »Wo ist Mark? Wo ist er?«, schrie Jack zu Peter. »Jack, du hattest dieses Paket als letztes in der Hand. Die Bombe stammt von dir. Du solltest verschwinden. Geh, ich beurlaube dich. Verlass die Stadt«, sagte Peter aufmunternd. Schnell rannte Jack an den Leichen und Verletzten vorbei. Er stieg in sein Auto und dann fuhr er davon. Während der Fahrt öffnete er das Handschuhfach und dann fiel ihm eine Akte entgegen. Er schaute an der nächsten Ampel darauf und dann sah er, dass dies der Fall der verschwundenen Kinder war. Jack erinnerte sich, dass er diese Akte zu einem Kollegen der paranormalen Abteilung mit dem Namen Cody Banks bringen sollte. Schnell fuhr er nun zu dieser Abteilung. »Schönen guten Tag, mein Name ist Jack Stone und ich suche Cody Banks«, sagte Jack nach dem Betreten der Abteilung. »Einen kleinen Augenblick, Cody Banks ist gleich da«, antwortete die Sekretärin Carla Bauer. In diesem Moment betrat Cody Banks die Abteilung. Jack ging schnell zu ihm und überreichte die Akte. »Sie sind Cody Banks? Ich bin der ehemalige Hauptkommissar Jack Stone und ich soll Ihnen diese Akte bringen«, sagte Jack. »Oh, die Akte. Das hat ja sehr lange gedauert. Wir warten bereits seit einigen Monaten auf diese Akte. Nun ist sie ja endlich hier«, antwortete Cody Banks. »Ich muss nun wieder los. Auf Wiedersehen.« »Mr. Stone, wieso eigentlich ehemaliger Hauptkommissar?«, fragte Cody Banks verdutzt. In diesem Augenblick verließ Jack Stone das Gebäude und dann stieg er in seinen Wagen. Nach dem Starten fuhr Jack davon. Fortsetzung folgt.